Jesus, wir laufen auf dem Weg mit dir. Du weißt das Ziel besser als ich. Du kennst dich besser aus auf dem Lebensweg. So haben wir es gerade gesungen. Und das passt ganz gut zu dem, wo wir in der dritten Runde in der Serie alles anders miteinander anschauen. Manchmal alles anders. Ja, warum? Gott, wie hast du dir das vorgestellt? Statt alles Kopf? Oder wie soll das aufgehen? Wir haben vor 2 Wochen angeschaut, so die Grundbasis, wir haben das Gotteslogik genannt, das, was Gott vorhat, was er im Sinn hat, wie er tickt. Wir sind auf markante Vers gestoßen, zum Beispiel in der Bergpredigt, liebe deine Feinde. Oder wenn du links Fuß kriegst, dann auch noch rechts anheben. Und dann haben wir uns gefragt, ja, look, nach Menschenlogik wird das schwierig, Jesus. Weil ich würde meine Feinde gerne in Flucht schlagen. Und dann stellt sich mir relativ schnell die Frage, wie weit muss ich eigentlich meine Wange, meine Backe entgegenstrecken, bis ich irgendwann dann mal bewusstlos am Boden liege. Jesus, wie hast du das vorgestellt? Das haben wir gesagt, das ist wie Menschenlogik. Menschenlogik ist das, was reflexartig aus dir und mir rauskommt. Da würde man gerade sagen, nein, das muss anders sein. Also wenn dir einer dumm kommt, dann machst du nicht so, darfst du auch noch dumm kommen, sondern dann sagst du, stopp mal Bürschle, so funktioniert es nicht. Zumindest denkst du das. Das ist die Menschenlogik. Wir haben uns dann auch auf die Suche gemacht nach der Gotteslogik und haben bei David etwas gefunden. Der David, der kleine König. Der David, der berufen worden ist als Jüngster oder als Geringster. Der David, der zum König bestimmt worden ist, aber leider bei der großen Parade der Könige, die Nachfolge war, dass er nicht vorkommen ist. Der David war der kleine Bursche außerhalb am Geiser und Schaf hürte. Und in Bethlehem drin hat er Samuel gerade einen König gesucht. Das sind die gestriegelten Fetzen da gestanden. So haben wir das letzte Mal angeschaut. Das sind die prächtigen Jungs da gestanden, die König werden können. David? Irgendwo draußen. Irgendwo beim Schaf hürte. David, der Geringste, der gar nicht vorkommt. David, der Kleinste, den haben wir gar nicht auf dem Radar. Und was ist passiert? David ist am Ende zum König geworden. David ist gesalbt worden vom Samuel. Und Salbung haben wir uns so vorgestellt, Salbung ist, wie wenn du heute Morgen den Zopf genommen hast. Wer hat den Zopf genommen? Und das Honigbrot und das Honigglas? Schau, sehr gut, sehr gut. Ist es euch gelungen? Salbung ist nämlich, wie wenn du am Morgen auf den Zopf Honig drauf schmierst und dann ist der Honig überall. Jemand hat mir letztes Mal nach dem Gottesdienst gesagt, Martin, du darfst mal einen Kurs bei mir haben, weil ihr Deutsche könnt das scheint nicht so ganz mit dem Zopf und Honig. Mal schauen, ob ich den annehme, weil bei mir ist es ja so, der Honig, der trieft schon aus dem Glas über und macht so Salbungsspuren auf dem Tisch. Die bringst du nachher kaum noch weg. Und dann hast du den Honig auf dem Brot drauf und dann trieft er schon unter durch, wenn du lupfst. Das ist Salbung. Das ist das, Gott salbt den David. Und Salbung heißt, ich schmiere etwas drauf und dann wird etwas anders. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, ja, das ist ja gar nicht nur David, der da gesalbt ist. Das bist auch du und ich, wenn du mit Jesus lebst. Weil Jesus der Gesalbte ist. Weil Jesus das Honigglas in dir ist. Weil Jesus übersprudelt und überläuft in dir. Dann wirst auf einmal du zum Gesalbten. Mit der Konsequenz, du wirst auf einmal Iblika in Gottes Logik. Du wirst auf einmal befähigt, hier auf der rechten Seite daheim zu werden. Anfangen, in Gottes Logik zu denken, in Gottes Rhythmus zu leben. Auf einmal verstehen, was menschlich so gänzlich unlogisch ist. Dass das auf einmal göttlich in dir sich entfachen kann. Wir wollen heute Morgen beim David bleiben. Bei diesem David, wo aus der Unmöglichkeit eine Möglichkeit wurde ich, die Gotteslogik zu verstehen und zu begreifen. Wir blieben beim David und wir blieben gerade bei den Geschichten, da können wir gerade anknüpfen. David war also draußen wieder im Schäflehirte. Er hat temporär noch einen kleinen Auftrag gehabt am Königshof, nämlich Harfe spielen. Da hat der Saul immer bestellt, wenn der Saul mal, wenn mal wieder Temperament mit dem durchgegangen ist, ist der David gekommen, hat, weil der besonders gut Harfe spielen hat können, ist der an Königshof, aber das war nur so eine temporäre Teilzeitstelle. Darum hat er müssen immer wieder heim und hat noch ein bisschen Schäfli gehütet. Und so war es, dass er wieder Schäfli gehütet hat und sein Vater Isai ruft ihn und sagt, David, schau mal, du weißt, draußen, 20 Kilometer südwestlich von hier, da ist es gar nicht gut, das ist da, wo die Philister kommen. Die haben sich da schon in Schlachtordnung aufgestellt. Da draußen, David, da steht um einen Bergkamm die Philister, mächtig, prächtig, strotzend vor Gewalt und Kraft. Und auf der anderen Seite, Talsohle dazwischen, auf der anderen Seite, wir Israeliten, König Saul, im Krieg gegen die Philister. Mit dabei David, deine Brüder, Fetzer, die sind auch da. Geh mal bei ihnen vorbei und bring ihnen jetzt Nüni. So war das. Vater Isai hat ein bisschen Weizen abrädelt und geröstet und so, es hat fein geschmeckt und mit dem ist er losgezogen. 20 Kilometer war das, wie wenn von hier auf der Ricke laufst. Das schaffst du auch mal halben Tag, wenn du Gas gibst. Und der David kommt an, bringt sich das Nüni und lugt sich das so an. Philister in Schlachtordnung, Israeliten in Schlachtordnung, unter, wisst ihr das? Das ist ja der Fetzer, der da auftritt. Das ist ja quasi, wow! David schaut so runter und sieht da die Maschine. Das war, puh, das haben die noch nie gesehen. Der David hat seine Augen nicht traut und denkt, das darf ja gar nicht wahr sein. Was ist denn das für einer? Und dann tuschelt sie so rum und sagt, das ist der Goliath. Und weißt du was? Der Goliath seit 40 Tagen jeden Tag das gleiche Spiel. Der kommt raus, meint, er ist der König, klopft sich auf die Brust und sagt, komm doch, ihr Israeliten, nimm es doch mit mir auf. Wer will denn gewinnen hier, hä? Seit 40 Tagen verhöhnt der Gott, verspottet uns Israeliten. Seit 40 Tagen, jeden Tag das gleiche Spiel. Und dann David, auf einmal kommt etwas in den Sinn, der Honig. Nicht nur der Honig, wo er zum Nüni gebracht hat, sondern Salbung in sich selber. Und auf einmal springt etwas an beim David und sagt, das darf nicht sein, dass dieser Großkotz da unten uns, und nicht nur uns, sondern Gott selber verspottet. Seit 40 Tagen. Wir müssen dem ein Ende schaffen. Seine Brüder kommen und sagen, David, ey, vielleicht hast du ein bisschen was falsch zum Morgen gegessen oder so, weil das ist jetzt keine Sache für dich. Du bist der kleine Bub. Okay? Aber der David ist in der Salbung gehorsam und er weiß, das muss ein Ende haben. Das lassen wir nicht mit uns machen. Da wird Gott persönlich angegriffen. Da wird Gott verhöhnt. Und dann sagt er, der Saul ist auch um die Ecke, der König selber, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Hat der Saul denkt. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist fast noch ein Kind. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Gottes Logik, Menschenlogik. Das spürt doch der kleine David, schau mal, da ist doch etwas gewesen mit der Salbung. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt doch ein Unrecht mir entgegen, wo mir, ich muss auf mein Herz hören. Ich muss der Salbung rumgehen. Und sofort, zack, peng, das war so eine heiße Angelegenheit. Die anderen alle denken, der ist irgendwie wahnsinnig. Ich wollte der kleine David, wir müssen den König direkt holen. Der Saul kommt da, der König. Und der muss sich der Sache annehmen. Weil der David so überzeugt sie ist, schau, da muss etwas gehen. Und wenn es jetzt schon 40 Jahre so geht, dann soll Tag 41 nicht mehr eintreten. Und der Saul sagt, David, du kannst das nicht. Du bist doch noch ein kleiner Bub. Hast du vergessen, wer du bist, Alter? Komm zurück zu deinen Schäfle. Scheinbar hat der David nicht aufgegeben in seinem Vorhaben. Und er hat diesen Goliath gesehen. Und ich will da geschwind nochmal eintauchen, wie der Goliath daherkommt ist. Moment, nochmal eins zurück. Der Goliath, das war das Monster. Der war eingekleidet in eine Rüstung. Der hat einen Schupperpanzer auch gehabt aus Bronze und Züge und Sach. Er hat bronzene Beinschienen gehabt. Er hat einen Speer hinter drin gehabt. Er hat einen Helm aus Bronze aufgehabt. Er hat nur so einen Webbaum, wie von so einem riesen Webstuhl, also so einen Baum gehabt als Speer. Und in der Bibel heißt, das ist interessant, wenn man das liest, wie detailliert das geschildert ist, 7 Kilo hat die Eisenspitze gewogen von diesem Speer. Das war das Monster. Da hat der kleine David nicht groß kommen müssen. Und er war aber so penetrant und hat nicht aufgehört. Es hat ihn nicht locker gelassen und hat gewusst, meine Mission, die in mich hineingelegt ist, die wird sich jetzt entfalten. Und er lässt sich nicht rausbringen vom Saul und er lässt sich auch nicht rausbringen vom Goliath. Der lacht nämlich hämisch und sagt, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg. So weit ist Raum mit euch. Jetzt bringen sie schon Kind. Jetzt ist da seit 40 Tagen keiner im Stand gewesen, es mit mir aufzunehmen. Und jetzt, der kleine Pfupfi. Was soll das denn? Und jeder hat doch gesagt, David, vergiss es. David, bitte nicht das. Aber er hat nicht aufgehört. Und dann ist es so gekommen, dass der Saul gesagt hat, okay, David, wenn du so überzeugt bist, dann habe ich wenigstens eine Idee, mit der könnt's vielleicht, probieren wir es mal aus. Und Saul legte David Königsrüstung an. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. So, Freunde, jetzt brauchen wir nicht viel Fantasie, um das, was ich euch jetzt erzähle, uns vorzustellen. Okay, der kleine David, Teenie oder Jugendlicher, mit Sauls Rüstung. Saul, super Idee, klasse. Klasse, ihr könnt mich Rhabarber tragen. Und er sagt, okay, ich gebe der Sache eine Chance, ich probiere mal. Aber er hat den rechten Fuß gar nicht weggebracht. Könnt jemand bitte vielleicht da? Genau. So, gut, also. Hä? Wir sehen schon wieder, die Menschenlogik, die der Saul da an den Tag gelegt hat. Saul, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Hast du nicht gewusst, dass das gar nicht zusammenpasst? Dass nach Menschenlogik du jetzt hier bam, volle Montur. Logisch, sie haben ja der Goliath gesehen. Es ist schon nachvollziehbar. Ich nehme das dem nicht übel. Nur die Rechnung ist hinter und vorne nicht aufgegangen. Also der kleine David, was macht er? Ihm ist ja gar nicht anders übrig geblieben. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen. Punkt. Und David legte die Rüstung wieder ab und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. David hat nichts anders gemacht, wie sich besonnen. Was kann ich? Ja, in der Rüstung komme ich nicht vorwärts. Mit der Menschenlogik, mit der ich gerade bepackt werde, werde ich kaum ans Ziel kommen. Aber früher noch bei den Schäfli, draußen auf dem Feld, wenn dort wilde Viecher gekommen sind, dann habe ich mir Schleuderli genommen und habe denen dermaßen einen Grind geschossen, dass einfach finito war. Das kann ich. Und das hat er gemacht. Richtig abgelegt. Die Rüstung, wo nach Menschenlogik schon richtig und wichtig wäre, aber die in Gottes Logik gar keinen Platz hat. Er hat die Rüstung abgelegt und hat gesagt, schau mal, so wird es nicht funktionieren. Wir werden mit der Menschenlogik an unserer Reise nicht ans Ziel kommen. Wir werden den Sieg nicht bringen. Dann schrie Goliath, wo es dann losgegangen ist, komm nur her. Ja, komm schon, logisch, kleine Pfupfi. Ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Er ist mit der Hilfe von Gott gekommen. Und er hat gewusst, mit meiner Kraft und mit eurer Kraft, ihr liebe Soldaten, du großes Heer, du König Saul, wird's nicht gehen. Aber mit dem, wie ich bin und was ich habe, das werfe ich in die Waagschale. Das mache ich. Mich fasziniert die Geschichte ziemlich. Wisst du warum? Weil ich der bin, der gern Rüstungen anlegt. Ich tue mich gern vorbereiten auf den Kampf. Ich tue mich schon hier rüsten mit dem, was ich brauche. Ich male mir aus und kalkuliere das durch, was da auf mich zukommt. Geht's dir auch so? Wie könnte man der andere jetzt platt machen? Was könnte man noch mit zur Hilfe nehmen? Das Faszinierende ist, David, er hat nichts dazu da. Wenn ich am Donnerstagabend eine Kleingruppe mache mit meinen Jungs, ich liebe die Donnerstagabend und die fangen fast immer gleich an. Und wer jetzt aber da von denen, die wüsste, was jetzt kommt, sage ich, lönnt uns beten. Und was beten wir als erstes immer? Wir beten als erstes immer, da sind wir Gott. Da sind wir Gott. Und was heißt das? Da sind wir Gott so, wie wir sind. Der eine, bei dem ist es heute gelungen, beim anderen ist es überhaupt nicht gelungen. Der eine strotzt vor Kraft und denkt, ich reiße jetzt mal ein paar Bäume aus. Und der andere sagt, schau mal, ich bin am Ende. Der eine, der war ganz nöch bei Jesus und Jesus ganz nöch bei ihm. Und der andere sagt, irgendwo weit weg, ich kann es noch nicht mal erklären. Und dann sagen wir, da sind wir Gott. Der eine hat 5 Steine in der Tasche. Der sagt, schau mal, die habe ich mitgebracht heute. Der andere sagt, ich habe Schleuder dazu. Und der andere sagt, ich höre in die Richtung, aber ich brauche es gar nicht. Da sind wir Gott. Der David sagt, schau mal, so wie ich bin, wird die Salbung Raum gewinnen. So wie ich bin, wird deine Mission, deine Berufung Gott an mir verwirklicht werden. Der David, er tut nichts dazu. Er wird sich der Salbung bewusst. Und ich sage euch eins, manchmal lassen wir uns schon furchtbar arg von diesem Goliath und von unserer Rüstung beeindrucken. Lasst euch nicht von dieser Schwachheit beeindrucken. Lasst euch nicht von eurem eigenen Unvermögen beeindrucken. Manches Mal wird genau das zum großen Segen, nämlich in der Erkenntnis, Gott, es bist ja du, der es macht. Und ich schaff's nicht. Lasst euch nicht beeindrucken von der Schwachheit. Und lasst euch nicht beeindrucken, wenn das Feuer vom Himmel nicht kommt, wenn ihr inbrünstig betet habt. Ja, zweifelsohne. Aber der Martin Hof sehnt sich nach dem Feuer vom Himmel. Auch ich sehe mich danach, dass Gott manchmal eingreift und sagt, Gott, jetzt beten wir schon seit 3, 4, 5 Jahren. Und es tut sich nicht. So nehme ich das wahr. Gott, wie wär's, wenn du jetzt mal einen Blitz kommen lassen würdest, wo irgendwie Jesus an den Himmel schreibt, oder weißt du, guck mal was, bis er es begreift. Wie wär's, Gott? Und bei Elia auf dem Berg Karmel ist es passiert. Da hat Gott das Feuer kommen lassen. Und es hat alles verzehrt. Und man könnte sagen, da hat Gott mal eine andere gezeigt, wo der Bartel der Most hält. Ja, nach dem sehne ich mich auch. Aber Leute, manchmal müssen wir Buß tun für das, wie klein wir Gott machen, wenn wir uns immer das Feuer vom Himmel wünschen. Wie klein wir Gott machen, indem wir ausschaltet all das, was Gott längst tun hat. Auch wo ich schon 5 Jahre dafür bete. Manchmal müssen wir Buß tun für das, dass wir immer gerade die grandiose, übernatürliche Heilung haben wollen. Und Gott hat gesagt, schau mal, 5 Steu, Martin. Und du wirst ans Ziel kommen. Nicht, weil du der Held bist, sondern weil du mit der Hilfe des Herrn kommst. Lassen wir uns nicht beeindrucken von dem. Es gibt eine Familie, Bekannte von uns, sie kommen da ins Prisma, die haben mich bei der Sache so richtig fasziniert. Die haben mich so fasziniert, dass ich auch wegen ihnen die Serie erfunden habe. Alles anders. Alles so anders, als wir uns das ausgemalt hätten. Und jetzt heißen wir sie willkommen. Linda und Salvo Bilanti, der Adriano ist noch mit da. Sie wird uns Einblick geben in das, wie sie es erlebt haben. Menschenlogik und Gotteslogik. Ich würde sagen, Ihnen geben wir einen herzlichen Applaus. Es hat mich fasziniert, wie Linda und der Salvo mit ihren 2 Zwillingssöhnen, John Luca und Adriano, diesen Glaube lebt. Sie sind mir wieder zum Vorbild geworden in der Thematik, auch in dem Dilemma, in der Kluft, die manches Mal entsteht zwischen dieser Menschenlogik und Gotteslogik. Ich habe mich wiedergefunden in meine Frage, Gott, was soll das? Gott, wie kannst du nur? Gott, du mühst doch jetzt. Darum freue ich mich sehr, dass ihr beide da seid. Der Salvo ist ja ein guter Freund von mir. Ich komme ja aus dem Norden, er kommt aus dem Süden. Und die aus dem Süden, die fahren nicht Porsche oder Daimler und BMW, sondern die fahren was anderes. Und das war so ein Bubentraum vom Salvo, nämlich so der rote Ferrari. Ich glaube, jeder Italiener will das haben, oder? Schon.
Ja gut, also wenn ich einen überkomme, sage ich sicher nicht nein.
Ja, nimmst du mir mal mit, dann verspritzt dir nicht. Auf jeden Fall so ein Bubentraum vom Salvo und er hat dann schlussendlich tatsächlich einen roten Ferrari, einen Ferrari gekriegt und noch 2 Alfa Romeos dazu und das sind sie. Ganz anders, alles anders, seine Frau und seine Söhne. Das war so der Bubentraum, der dann ganz anders rausgekommen ist. Es ist noch manch anders rausgekommen, nämlich 2002 haben die Zwilling gekriegt. Das war am Anfang nicht furchtbar dramatisch, das war eher normal, wie das so ist, wenn man Zwilling hat. Und 2005 hat sich dann was ergeben, Salvo, und du nimmst uns mit in eine Geschichte, nachdem du ein Telefon gekriegt hast.
Also es ist so, am Abend um 4 Uhr läutet der Arzt da, also der Kinderarzt da, und sagt, Herr Bilanti, ich muss mit Ihnen reden. Und habe ich gesagt, okay, und es muss sofort sein, sagt er. Dann habe ich mir natürlich das Schlimmste vorgestellt. Ich habe mich versucht, irgendwie zu vorbereiten. Es ist eine Viertelstunde bis zum Arzt. Ich habe irgendwie eigentlich alle Szenarien, Krebs und was auch immer, vor den Augen gehalten und nachher ist die Diagnose von ihm gekommen, die heisst Duchenne. Ich kann mir unter das nicht vorstellen, er hat das ganze Krankheitsbild ein Stück weit beschrieben und dann habe ich gesagt, nein, das kann es nicht sein. Also das ist wie, ich bin wie in so einem Trance-Zustand gekommen.
Duchenne, muss man dazu sagen, das ist eine Art von Muskelschwund, ja, wo der Adriano hat.
Und ich bin dann heimgefahren und man ist irgendwie gesagt, in einem Trance-Zustand. Und dann auf der Heimfahrt hat mir Gott, Johannes 9, ins Herz gelegt. Das ist eine Geschichte, wo dann vielleicht ein Slind auf das kann besser eingehen kann, wo er halt einfach mir so Präsenz. Und ich habe gewusst, es kommt von Gott, weil man ist so wie man in einem Transe-Zustand und die Geschichte ist so richtig real vor mir da gewesen, ja.
Dann hast du Johannes 9 gekriegt, ihr habt das daheim besprochen, aber ich habe es noch nicht so recht begriffen, um was da geht. Das ist mal so im Raum gestanden. Das hat sich dann fortgesetzt, so das Leben im Umgang mit der Diagnose vom Adriano. Und da hast du mir gesagt, das war dann nicht nur einfach 2 Jahre Wüste, sondern das war wie 2 Jahre Gefangenschaft in unsere Gedanken. Ich habe nicht mehr gewusst, wie soll das gehen. Und du hast gesagt, Gott, du musst ein Wunder tun.
Das ist richtig. Das heisst, der erste Gedanke war, klar, wir haben aus einem Glaubenshintergrund, Wunder und Zeichen sind ein Bestandteil von meinem oder von unserem Glaubensrahmen. Und da ist natürlich eine gewisse Hoffnung im Raum gewesen. Aber wie gesagt, in dem Moment ist der Gedanke gewesen, Gott, wenn du kein Wunder schenkst, dann sterben wir in der Wüste. Also das heisst, das Wunder ist eigentlich das Ziel gewesen, das wir hatten, damit wir irgendwie ins verheißene Land kommen.
Das Wunder in der Form, wie du dir das, ich nenne das so, Salvo, ich glaube, ich darf das so sagen, nach Menschenlogik herbeigesehen hast, wo gesagt hast, das muss passieren, damit es noch weitergeht, das Wunder ist irgendwie ausgeblieben. Und dann bist du an einem Punkt gekommen, wo du den Adriano auf dem Spielplatz gesehen hast.
Ja, gut, vielleicht, damit man das ein bisschen besser versteht, will ich vielleicht ganz euch ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Wo die Diagnose kam, ist, in den ersten 2 Wochen, wenn man sich das so vorstellt, ist man irgendwie wie in einem Trance-Zustand, man ist unzurechnungsfähig. Wir sind ins Bett mit Tränen, wir sind aufgestanden mit Tränen, wir haben so viel gebrüllt, dass das gar nicht mehr gekommen ist. Dann die nächsten 2 Monate haben wir gehofft, dass es irgendwie nur ein Albtraum war. Dass du stehst am Morgen auf und sagst, es ist vielleicht nur ein Albtraum gewesen. Nein, es ist nicht so gewesen. Und die ersten 2 Jahre, da bist du so quasi wie ein Baum, wie eine Pflanze. Du hast wirklich ein Gefühl, du kannst gewisse Sachen gar nicht so richtig einordnen. Du lebst, wie du lebst. Und das war der erste Teil von diesem Prozess. Und das ist nicht einmal der Wüsteprozess gewesen, das war sogar Gefangenschaft gewesen. Das ist das, was ich dir versucht habe zu erklären. Und dann ist eigentlich der Wüsteprozess hat angefangen. Und beim Wüsteprozess ist es so gewesen, wir haben Gott angefangen gesehen, wirken in unserem Leben. Da kann auch Linda gewisse, also ein paar Wunder erklären, die wir bekommen haben. Gebet, wir sind getragen worden von der Gemeinde, von Freunden. Wir haben gewusst, Gott ist da. Und unsere Freunde und Kollegen haben auch ein Stück weit miterlebt, wie Gott ganz kleine Wunder schenkt. Aber auf der anderen Seite hat Adriano von 2005 bis 2010 eigentlich Gehfähigkeit, Stehfähigkeit verloren. Er ist pflegebedürftig geworden, hat dann den Rollstuhl. Im Sommer 2010, wo wir von der Ferie zurückgekommen sind, ist er nicht mehr vom Rollstuhl aufgestanden. Und ich habe das so wie empfunden, Zuckerbrot und Peitsche, oder? Gott, du bist da. Ich sehe, dass du da bist, aber auf der anderen Seite kommst du wieder eins. Und das zerreißt, das ist so ein Spannungsfeld. Und dann habe ich eben ein Erlebnis gehabt mit dem Nachbarskind, mit dem Adriano. Und ich bin heimgekommen, ich bin ins Badzimmer, ich bin zusammengekippt wie ein kleines Kind. Ich habe gebrüllt, ich habe, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß nicht, was ein Nervenzusammenbruch ist, aber ich habe, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch gehabt. Das Linda kommt zu mir und sagt, komm, wir beten. Dann habe ich gesagt, was? Beten? Aufhören beten? Fertig beten? Wir haben Heilungsgebet. Wir haben den Adriano mit Öl gesalbt. Wir haben ihn vor die Ältesten von der Gemeinde gebracht. Der Schwager in Kanada hat einen Fürbitte-Gottesdienst organisiert. Da sind über 100 Leute gekommen, haben für uns, für den Adriano gebetet. Nichts ist passiert. Ja, was sollen wir denn noch machen? Das ist so quasi, du bist irgendwie, nein, fertig. Und ich habe, in dem Moment kann ich sagen, ich habe Gott im Herzen verleugnet. Ich habe gesagt, ich will gar nicht mehr an so einen Gott glauben. Weil ein Gott, der so etwas zulässt, so einen Schmerz, nein, das kann es nicht sein. Und dann bin ich 2-3 Tage später zur Vernunft gekommen, kann ich so sagen. Und als ich dann zur Vernunft gekommen bin, ist es so gewesen, ich kann ja Gott gar nicht verleugnen. Ein Mensch kann Gott nicht verleugnen. Die Schöpfung offenbart den Schöpfer und darum ist Gott nicht. Ja, den kann man nicht verleugnen. Und dass Jesus der einzige Weg ist im Himmel, das ist für mich immer klar gewesen. Aber ich habe gemerkt, irgendetwas in meinem Glaubensrahmen stimmt nicht. Weil die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen, freimachen. Und die Freiheit, ich hatte die nicht gehabt. Wo ist die Freiheit? Und dann kann ich auf das zurück. Gottes Logik, Menschenlogik. Ich habe die Sachen nur aus meiner Perspektive gesehen. Und dann ist, wenn ich vorgreifen darf, ist dann die Hiobsgeschichte. Wo ich dann die Hiobsgeschichte gelesen habe, da geht es darum, ich kann mich sehr gut kennen, identifizieren mit dem Hiob, weil der Hiob ist wie mir gegangen. Gott hat am Schluss alles weggenommen, was er hatte. Und ich habe das Gefühl gehabt, Gott nimmt mir mein Kind, mein bestes Gute weg. Und dann hat er Gott hinterfragt, wenn ich das gemacht habe. Ich habe Gott hinterfragt, er gesagt, jetzt. Und wenn wir Gott hinterfragen, ist es so quasi, ich habe Recht, du hast Unrecht. Und dann sagt Gott zum Hiob, wenn du ein Mann bist, wenn du, komm, zeig dich, komm mal vor, zeig dich, Salvo, zeig dich, wenn du wirklich ein Mann bist. Und wo bist du gewesen, wo ich die Welt geschaffen habe? Und 3 Kapitel leistet Gott am Hiob vor, was er gemacht hat, was er geschaffen hat. Und da bin ich. Und ich musste Buße tun, musste sagen, ja, stimmt Gott. Wer bin ich, wo das Ganze nur aus dem Rahmen, ich muss deinen Rahmen, ich muss, zeig mir bitte, deine Perspektive, deine Logik. Und ab dem Zeitpunkt hat sich vieles angefangen zu ändern.
Linda, deine Geschichte ist dann natürlich auch losgegangen mit der als Familienmutter, als Mutter von deinen Söhnen. Du hast auch zurechtkommen müssen und du bist auch in einer Hilflosigkeit und in einer Hoffnungslosigkeit gewesen. Lass uns teilhaben an deiner Geschichte, wie du das erlebt hast.
Yes, it was definitely a moment of helplessness and hopelessness.
Also definitiv ist das ein Moment von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit.
And I just prayed and just like the story of Jehoshaphat that spoke to me.
Ich habe einfach gebetet, so ähnlich wie die Geschichte von Jehoshaphat in der Bibel, wo zu mir gesprochen hat.
And Jehoshaphat had to be, he was in trouble and he had to face a battle.
Der Jehoshaphat ist im Problem, hat Problem gehabt und ist gerade vor einem Krieg gestanden.
And the only thing he knew what to do was pray.
Und das Einzige, was er hat gewusst zu machen, ist zu beten.
Because in the past he always came through. God always came through for him.
Weil in der Vergangenheit hat er immer erlebt, dass Gott gewirkt hat.
And he knew that he was going to come again.
Und er hat gewusst, dass Gott es wieder tun wird.
And he prayed. He said, "We have no power against this battle."
Er hat gebetet und hat gesagt, wir haben keine Kraft in diesem Kampf.
I don't know what to do.
Ich weiß nicht, was ich soll machen.
But my eyes are on you.
Aber meine Augen sind an dir fixiert.
And that was me.
Und das ist wie ich war.
And then Jehazael, a Levite, he was a priest.
Und der Jehazael, das ist ein Levit, ein Priester.
The Spirit of God came upon him.
Der Geist Gottes ist auf ihn gekommen.
And he said to them, people, don't worry.
Und er hat zu den Leuten gesagt, sorgt euch nicht.
You will not need to fight.
Ihr werdet nicht müssen kämpfen.
Because the battle is not yours, but God's.
Weil die Schlacht ist nicht eure, sondern Gottes Schlacht.
So he said, position yourself.
Er hat gesagt, steht dort hin.
Stand firm.
Bleibt fest.
Don't look to the left, don't look to the right.
Schaut nicht zur Linken, nicht zur Rechten.
Stay where you are.
Bleibt dort, wo ihr seid.
I will fight for you.
Ich werde für euch kämpfen.
So that's what I did. I stayed
das,
in my position.
Ich bin dort positioniert.
I waited
geblieben.
On God.
Ich habe auf Gott gewartet.
I didn't always have an easy way.
Ich habe nicht immer einen einfachen Weg gehabt im Warten.
There were times where I repositioned myself.
Es hat Zeiten gegeben, wo ich an einem anderen Ort gestanden
got
bin.
Got off track.
Vom Weg abgekommen bin.
Then I remember again this passage.
Und dann habe ich mich wieder an die Stelle erinnert.
Go back.
Gang zurück.
Position yourself.
Steh dort an.
Don't need to fight.
Du musst nicht kämpfen.
Trust in me.
Vertrau mir.
I will show you the way.
Ich werde dir den Weg zeigen.
I will be with you.
Ich werde mit dir sein.
Just keep your eyes on me.
Halt deine Augen auf mir.
I'm the driver, you're the passenger. I'm not the passenger, he's the driver.
Ich bin der Fahrer,
that's
du bist
it.
Der Passagier, nicht umgekehrt.
I had to really stand firm.
Ich habe wirklich die Position einnehmen.
Wir lesen den Vers gerade, fürchtet euch nicht und habt keine Angst vor diesem großen Heer. Denn es ist nicht euer Kampf, sondern es ist Gottes Kampf. Linda, bei dir ist auch etwas passiert in der Zeit, dass du auf einmal gemerkt hast, die Wunder, wo ihr euch vielleicht ganz verständlich, menschlich gewünscht habt, sind nicht gekommen. Aber auf einmal hat sich wie ein Blick geöffnet für ganz viele kleine Wunder, die auf einmal passiert sind.
Yes, there have been many different miracles in the process.
Da hat sie dem Prozess ganz viele verschiedene Wunder gegeben.
Of course we want the big miracle, which is the healing part.
Natürlich haben wir das große Wunder von der Heilung wollen.
That's okay, that's good.
Das ist okay, das
we have to expect for it.
Wir möchten das erwarten.
He wants us to go before him and go and it's going to happen.
Er möchte, dass wir zu ihm kommen, auch mit deren
Erwartung. But in the process there were small miracles.
Aber in dem Prozess sind verschiedene kleine Wunder gewesen.
I can tell you a whole bunch of them.
Ich könnte dir eine ganze Schwette von denen erzählen.
I can give you a few examples. There's one boy who was in the primary school with Adriano.
Ein paar Beispiele. Ein Bub, wo in der Unterstufe mit Adriano war.
Hyperactive boy, many problems.
Hyperaktiv, hat viel Probleme gemacht, der Lehrer.
He became friends with Adriano.
Er ist, hat sich befreundet mit Adriano.
In the time that they were friends, this boy changed.
Und in der Zeit, wo sie befreundet waren, hat der Bub sich verändert.
When he was around Adriano, he was calm.
Wenn er um Adriano herum war, war er ruhig.
He helped him.
Er hat ihm geholfen.
It was another person.
Er war einfach eine andere Person.
They put two lifts in the school, one in the primary school, one in the high school.
Sie haben zwei Lifte in die Schule da, also eine in der Unterstufe und eine in der Oberstufe.
He was 100% or is still 100% integrated in the schools.
Er ist immer noch 100% integriert in der Schule.
And everybody calls him Sonnenschein.
Und jeder nennt Adriano Sonnenschein.
It's not a coincidence.
Es ist nicht irgendwie einfach ein Zufall.
It's because Jesus is living in him.
Es ist, weil Jesus in ihm lebt.
And he's shining for him.
Und er scheint durch ihn durch.
Es war so, dass du am Anfang mit Johannes 9, wo der Salvo auf einmal den Vers vor Augen gehabt hat, nicht viel anfangen hast können. Dass du dann aber auf einmal, wir lesen den Vers kurz, mit diesem Vers etwas anfangen hast können. Seine Jünger haben nämlich Jesus gefragt, wo sie einen Blinden gesehen haben. Rabbi, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und wir merken, die Werke Gottes werden dem Adriano offenbar. Auf manchmal so schlichte Art und Weise, dass bei dem Bub etwas passiert. Dass sich auf einmal etwas verändert. Dass der Bub im Rollstuhl der Spitzname Sonnenschein hat. Linda, für dich waren die Verse noch mehr. Du hast auf einmal etwas gemerkt, weil ihr habt euch beschäftigt mit dem, wie kommt der Muskelschwund überhaupt stand. Und dann ist ein großer Charme und wie eine Art, kann man sagen, eine Frage, habe ich gesündigt über dich?
Well, when driving back from the doctor's diagnosis, the Holy Spirit gave Salvo this verse.
Ja, wo der Salvo vom Doktor zurückkam mit dieser Diagnose, hat der Heilige Geist ihm den Vers gegeben.
But I was questioning this passage. What does it have to do with me?
Aber ich habe mich gefragt und hinterfragt, was hat die Passage mit mir zu tun?
And then he explained to me a little bit about the diagnosis.
Und dann hat er mir erklärt, was die Diagnose dann bedeutet.
Also bei den Hallo? Bei dieser Diagnose ist es so, dass ein Drittel von dem Krankheitsbild übertragen wird aufgrund einer Spontanmutation. Das heisst, es kommt einfach. Und zwei Drittel von dieser Krankheit wird übertragen aufgrund dessen, dass ein Kind, das heisst, dass das Kind ein krankes X-Chromosom bekommt. Und beim Linda ist es so, oder bei uns ist es so, dass das Linda eigentlich das kranke Chromosom Adriano übertragen hat. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir das nicht gewusst. Erst später hat das dann der Arzt gesagt, infolgedessen wir zum Beispiel mehr Kinder gewettet haben, dass zum Beispiel uns bewusst ist, wenn es nur mal einen Bub gäbe, dass die Chance 50-50 sind, dass der Bub oder das Kind auch wieder so eine Krankheitskind haben. Und darum ist es dann erst später, hat sie dann die Scham oder die Schamgefühl dann gehabt.
Just going back, I mean, the miracle of having twins too, I mean.
Also nur nochmal zurückzugehen, es ist schon ein Wunder gewesen, überhaupt Zwillinge zu haben.
That's a miracle on its own.
Das ist ein Wunder in sich selber.
Yeah, because the doctors were saying, with Adriano not having a twin brother, he would have not been able to move, or he would he had so much encouragement from Gianluca that he was his personal trainer.
Durch Gianluca, sein Bruder, hat er so viel Unterstützung gehabt von Anfang an, wo sein Trainer war, dass die Doktoren gesagt haben, er hätte sich sonst nicht so können entwickeln. Yeah,
from beginning till now.
Vom Anfang bis jetzt.
Yeah, and then going to this verse, then I, after he explained to me the diagnosis, then I read again this verse, and then it started to make more sense.
Und dann, wo er mir die Diagnose erzählt hat, um wieder zurückzugehen zu dem Vers, plötzlich hat er angefangen, mehr Sinn zu machen für mich.
Because I did have a lot of shame or a lot of guilt because of me that my son is like this.
Ich habe wirklich viel Scham und auch Schuld gehabt, dass mein Sohn so ist, wie er ist, dass es an mir liegt.
It's my fault. What did I do wrong?
Es ist mein Fehler. Was habe ich denn falsch gemacht?
And then this verse came.
Und dann ist der Vers gekommen.
Then I came back to it.
Und ich bin zurückgekommen zu
dem. And it says in verse 3, Jesus says, it was not because of his sins or the parents' sins, but that the power of God could be seen in him.
Und Vers 3 sagt Jesus, es ist nicht wegen seiner Sünde, nicht wegen der Sünde von seinen Eltern, sondern dass die Kraft Gottes kann sichtbar werden durch ihn.
And there was a moment of deliverance.
Und das ist ein Moment gsi von der Befreiung.
And I said, okay.
Und ich habe gesagt, okay.
I accept that.
Ich akzeptiere das.
And we will live with this daily, but at the same time we know that we are not alone and that the purpose is that your name will be glorified, and he has. His name has been glorified.
Und wir werden täglich mit dem Leben und in dieser ganzen Situation rechnen wir damit, dass sein Name verherrlicht werden wird.
To God be the glory.
Gott soll alle Ehre sein. Amen.
Die Reise von eurer Familie ist weitergegangen. Selber, du hast mir das wieder sehr eindrücklich erklärt und da kommen wir noch mal kurz zum roten Ferrari zurück. Du sagst, schau mal, das ist wie eine Reise von Rappi auf Zürich und logisch, du willst die Lebensreise auf Zürich mit dem Ferrari machen.
Ja, also so habe ich mir das vorgestellt. Nein, es ist so, ich will da vielleicht eine Metapher machen von meiner Lebensreise, damit man das vielleicht ein bisschen besser kann verstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind in Rappi, wir wollen auf Zürich, jetzt fragen wir einen Italiener, wie würde er am liebsten dort hin, der würde sicher sagen Ferrari. Wenn wir den Schweizer würde fragen, der würde vielleicht sagen, ich würde mit dem Zug.
Erste Klasse, ja. Zack, keine Kompromisse.
Ja, ein Spanier, der würde sagen, ich würde mit dem Schiffli und dann ein bisschen Fische fangen. Und ein Äthiopier, der würde, von Rappi würde er auf Zürich rennen, das wäre ein Spaziergang für ihn. Und er hat zu mir gesagt, also ich habe zu ihm, das ist absolut legitim, dass wir unsere Leidenschaften, unsere Wünsche Gott dürfen hinlegen. Und er hat gesagt, ich würde mit dem roten Ferrari, was das auch heissen mag, in meinem Leben oder in eurem Leben. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, das ist nicht so ein guter Gedanke. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich zu hoch gepokert, nur ein Fiat. Nein, auch nicht. Dann heisst es, ja, ich bin ein Secondo mit dem Zug. Auch nicht so gut. Ja, was ist denn der richtige Weg?
Man blendet gerade kurz eben, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. Da bist du ja voll in dieser Spannung drin.
Da bist du in dieser Spannung.
Aber Menschenlogik war mit dem Ferrari auf Zürich. Sonst macht es keinen Spaß.
Richtig, und vor allem, wie kann ich ja Gott, ich sage, wie kannst du Gott verherrlichen, wenn du auf Zürich laufst? Du kommst zum Männendorf an oder zum Meilen an und dann nimmst du einen Kaffee, bist müde und dann kommst du ins Gespräch und dann fragen sie, was machst du? Ich laufe auf Zürich, das darfst du mir gar nicht sagen. Wenn du aber mit dem roten Ferrari unterwegs bist und dann nimmst du ein Käffeli, dann schauen alle den Ferrari an und dann kommen sie zu dir und sagen, und dann kannst du ihn gleich packen, kannst du gleich evangelisieren, kannst sagen, weißt du, wer hat mir den roten Ferrari geschenkt? Nein, Jesus. Ja, und wo finde ich den Jesus? Im Prisma, der kennt all den Hannen. Halleluja, oder? Nein, Spass beiseite, das ist eine Metapher, aber man hat gewisse Vorstellungen, wie die Reise hingehen soll. Und dann sagt er zu mir, nein, laufen. Und das macht im ersten Moment einfach keinen Sinn. Aber in dem Prozess, wie es Linda beschrieben hat, wo ich anfange zu laufen, haben wir gewisse Sachen, ist wie Gottes Logik in die Menschenlogik hineingekommen. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie ein Schalter. Das ist wie lernen schwimmen. Wenn wir lernen schwimmen, dann müssen wir zuerst ins Wasser. Und wenn wir nicht ins Wasser gehen, können wir nicht lernen schwimmen. Und das ist ein Herzensentscheid, den ich treffen musste. Ein Herzensentscheid, den ich sagen musste, nicht mein Weg, sondern dein Weg soll geschehen. Nicht meine Reise, nicht ich bin der Reiseführer, du bist der Reiseführer. Und darum können wir das auch so leben, weil am Ende vom Tag kommt es nicht darauf an, der rote Ferrari, der Zug, das Schiff, am Ende vom Tag kommt es darauf an, komme ich zu Zürich an. Und die einzige Garantie, dass wir zu Zürich ankommen können, ist Jesus Christus. Und wenn wir nicht mit ihm unterwegs sind, dann spielt alles keine Rolle. Also alles ist sinnlos. Der Paulus sagt, das Leben ist Christus und der Tod ist der Verdienst. Und wenn wir die Ewigkeit oder wenn wir der Gedanke, der Ewigkeitsgedanke in unserem Prozess nicht ins Spiel nimmt, dann macht alles keinen Sinn. Und ich bin Gott so dankbar. Es ist eine Gnade, dass ich heute da stehen darf, weil ich habe Gott verleugnet. Ich habe Gott im 2010 gesagt, nein, ich will nicht an dir glauben. Aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Er gibt keinen von uns auf. Und sagt, komm mit mir auf die Reise. Und ich bin so dankbar, dass ich auf dieser Reise darf sein mit ihm. Es ist ein riesiges Privileg. Es ist nicht immer einfach. Aber er verspricht, er sagt auch, es wird nicht einfach sein. Er sagt sogar, es werden Stürme kommen im Leben. Es werden ganz grosse Stürme kommen. Aber wenn du auf mich baust, wird das Haus immer noch stehen. Und wenn wir da dürfen stehen, ist nicht, weil es wir verdienen, sondern weil er es verdient.
Amen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Der euch mit auf die Reise genommen hat, auf Zürich, der wird in Zürich auch kommen. Jetzt fühlt sich das manchmal so an, Salvo, als wäre das bei mir schon alles schön und gut und so, weil der Herr Jesus ist ja bei mir. Ich lebe ja mit dem. Der kommt ja mit, wo ich rangegangen. Aber es gibt einen Unterschied, ob er mit mir ist oder ich mit ihm.
Ich glaube, das Spannungsfeld, wo der Vater zum Zerrissen gebracht hat, ist, weil ich oder Jesus ist mit mir unterwegs gewesen. Und also das macht einen riesen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob er mit mir unterwegs ist oder ob ich mit ihm unterwegs bin. Und da habe ich mich gesehen, ich habe ihn mitgenommen. Aber es ist okay, wenn wir Jesus mitnehmen in unsere Reise. Aber der Hiob sagt, bis jetzt habe ich dich gekannt, vom Gehören sagen, jetzt kenne ich dich, weil ich dich sehe. Wieso sehe ich Gott? Weil ich auf seiner Reise bin. Und solange ich oder er auf meiner Reise ist, dann werde ich Gott nicht sehen, dann werde ich ihn nur kennen.
Ein kleiner, feiner Unterschied, wo wir uns mit reingenommen haben. Es ist ein Unterschied, ob ich mit Gott auf die Reise gehe oder ob ich sage, komm du mal mit und dann machen wir Sel und jenes. Er ist der Gott, der mit euch auf Zürich geht, der mit euch ans Ziel kommt. Er, der mit eurer Unbeholfenheit, auch mit eurer Schwäche, auch mit dem Ringen, wo ihr noch Woche für Woche habt, aber in der Gewissheit, dass er dabei ist.
Und dass wir auch haben.
Und dass wir auch kommen. Der Schlüssel ist also, so hast du es gesagt, der Schlüssel ist nicht, mit was fahre ich? Ist der Ferrari? Oder schwimme ich gar? Oder laufe ich? Oder gehe ich via Bachtel dann Etzel und dann Pfannenstiel? Sondern ist dieser Jesus mit dabei? Wir sagen euch merci viel, viel mal für den kleinen Einblick in euer Leben. Wir wollen die Dreier-Serie alles anders abschließen, indem wir uns Zeit nehmen, ein, zwei Minuten, wo ich dich frage, wo ziehst du die Rüstung an? Wo brüstest du dich mit scheinbarer Kraft, wenn der Goliath dir vis-à-vis steht oder wenn die Diagnose für Muskelschwund kommt? Wo bist du immer wieder dran und sagst, schau mal, jetzt muss ich es doch wieder in die Hand nehmen? Wo sagst du, wie es der Salvo am Anfang gesagt hat, Gott, wenn du kein Wunder tust, dann geht es im Fall nicht. Wo sagst du, Gott, schau mal, so muss es kommen. Weil schau mal, Zürich ist da vorne. Ich kann nicht Richtung Eschenbach loslaufen. Und wo ist der Moment, wo du sagst, Gott, ich muss Buß tun. Weil ich habe es irgendwie missverstanden. Ich habe gemeint, durch meine Kraft geht es. Durch meinen Ferrari, den ich habe. Das Coole und Sell. Ich habe gemeint, Gott, es hängt an mir, der Goliath kaputt zu machen. Wo ist dein Moment, wo du Buß tun musst? Wo kann der Glaube von Bilantis jetzt wie Fuß fassen bei dir? Zu erkennen, Gott, wenn du bei mir bist, wenn nur du bei mir bist, ja Gott, wenn nur du bei mir bist, dann kann es auf meinem kleinen Bötle auf dem Zürichsee mal ordentlich stürmen. Und dann merken wir, so wie wir es in Sacharja lesen, dies ist das Wort des Herrn. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, durch die Salbung von Jesus, die er in uns alle innegleitet hat, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Vater, das sind wir. Vater, da sind wir und verstehen manches Mal nicht, warum man jetzt links abbiegt, wo es rechts auf Zürich hat. Jesus, da sind wir und legen unsere Rüstungen ab, unsere Schwerter, wo wir uns zusammengemeißelt haben, wo man gemeint hat, wir sind die Starke und wir ziehen jetzt in den Krieg. Vater, da sind wir und machen uns eins mit deiner Zusage, die uns in eine gewaltige Freiheit führen wird. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern, Vater, durch deine Salbung in mir. Und Vater, es kommt uns eine Freiheit entgegen, die können wir gar nicht fassen. Ab heute muss ich nicht mehr kämpfen. Ab heute darf ich meine Waffe niederlegen. Meine Waffe, die ich gar nicht gebracht hätte. Ab heute darf ich wieder sehen, wie ich bin. Ab heute darf ich endlich wieder schwach sein. Ab heute darf ich sagen, Gott, ich verstand's nicht und trotzdem laufe ich dir nach. Vater im Himmel, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass deine Werke offenbar werden werden. An dir, wie du hier hockst und an mir, wie sie an Bilantis und an Adriano wahr geworden sind. Amen.